Memleket. Memleket. Ich heiße Güven Gülköz, bin ein halbes Jahrhundert alt, lebe schon seit 44 Jahren in der Schweiz, also bin mit 6 Jahren in die Schweiz gekommen, bin Kommunikationsberaterin und Texterin und habe einen Sohn, der 22 Jahre alt ist. Und ich lebe in Basel. Ich bin in Basel aufgewachsen, ich bin hier sozialisiert. Ich habe meine Familie, meine Freundinnen und meine Freunde hier. Ich mag das Wort verwurzelt nicht so sehr, aber vielleicht kann ich das so umschreiben, dass ich hier zu Hause bin, im Moment. Also, und ich mir im Moment keine andere Realität vorstellen kann, wie jene, die ich in Basel habe. Man hat natürlich immer Sehnsüchte. Die habe ich jetzt mit dem Älterwerden ein bisschen stärker wie früher. Aber das sind so Kindheitserinnerungen, die auf einmal präsenter werden in der Erinnerung. Und ich habe so eine Sehnsucht, die sich entwickelt in Bezug auf den Ort, wo ich auf die Welt kam, dort, wo ich die ersten 6 Jahre mit meinen Großeltern verbracht habe, und würde gern diesen Ort wieder besuchen, weil ich war jetzt sicher schon seit 30 Jahren nicht mehr in Ostanatolien, und langsam wächst der Wunsch, geh doch mal wieder hin, auch wenn niemand mehr da ist, aber zum eben diese Erinnerungen wieder, wie soll ich sagen, zu entromantisieren, vielleicht auch das, aber vielleicht auch wieder so eine Wärme zu spüren, weil ich habe die ersten 6 Jahre dort sehr, sehr genossen. Gerade die Migrationsbiografie, die ich ja habe, die hat einen kollektiven Aspekt, und dieses Kollektive hat mit den Erinnerungen, die meine Schulkameradinnen damals hatten, nichts zu tun. Das muss ich wirklich betonen. Weil als ich in die Schweiz kam, als jemand, der eben in Ostanatolien auf die Welt gekommen ist, wir hatten im Dorf, ich glaube, kurz vorher Strom bekommen. Wir hatten kein fließendes Wasser. Ich kann mich an die Petroleumlampe erinnern. Ich kann mich eben an die Situation erinnern, als meine Tante die erste im Dorf war, die ein Fernsehen hatte, wo sich eigentlich die ganze Dorfbevölkerung gesammelt hat, um die türkischen Nachrichten am Fernsehen schwarz-weiß anzuschauen. Und dann bin ich in die Schweiz als 6-Jährige, und ich kann mich erinnern, als ich am Flughafen war und ich die Rolltreppen gesehen habe. Das symbolisiert für mich diesen großen Unterschied. Ich war erschrocken, dass Rolltreppen, respektive Treppen, von alleine hoch und runter gehen können. Das kannte ich nicht, habe ich nie vorher gesehen und hatte Angst. Und vor diesem Hintergrund in die Schweiz zu kommen, war ein Riesenschock, vielleicht auch das erste Trauma, das ich hatte. Und diese Erinnerungen hatten meine Schweizer Freundinnen und Freundinnen von damals definitiv nicht. Was sie auch nicht hatten, ist, dass wir, also meine Eltern, die lebten ja schon in Basel, aber heute würde man das als Working Poor definieren. Also wir haben mehrere Personen in einer Zweizimmerwohnung gelebt, ohne Bad, WC draußen und so Situationen wie, ach Tochter, jetzt schenke ich dir ein Fahrrad. Das gab es bei uns nicht, weil das Geld nicht vorhanden war. Nicht, weil meine Eltern geizig waren oder nicht modern, sondern sie hatten einfach das Geld dafür nicht. Das heißt, während ich andere in der Schule mit dem Fahrrad kommen sah, konnte ich in der Primarschule nur davon träumen, mal Fahrrad zu fahren. Und das ist eben nicht meine individuelle Geschichte. Das wollte ich damit sagen. Wir, die Gastarbeitergeneration, wenn man das so sagen darf, wir hatten im Kollektiven eine ganz andere Realität als die Kinder, die mit uns in der Klasse waren. Ja. das ist die Erinnerung, die wir gemeinsam teilen, weil das Größte, was mir damals passieren konnte, um diesen Schock überhaupt verarbeiten zu können, war, dass wir in einem Haus gewohnt haben, wo praktisch nur Menschen aus der Türkei waren. Ich weiß, heute sagt man immer, ach, das ist Ghettoisierung, aber ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es macht das Ankommen leichter. Ich kann mich auch an eine Freundin erinnern, die auch im gleichen Haus gewohnt hat. Die war, ich weiß, ich kann mich nicht genau erinnern, ein oder zwei Jahre vorher in die Schweiz gekommen, konnte also schon ein bisschen Deutsch. Die hat mich an der Hand genommen und mir geholfen, auch die Sprache zu lernen und zu helfen. Auch für die Eltern war es natürlich sehr hilfreich, wenn sie mit Leuten zusammen waren, die eben so die kollektive Erinnerung oder so, wie man zusammen gelebt hat, teilen konnten. Genau. Ich finde es manchmal schade, wenn das nur negativ verurteilt wird, wenn Menschen aus einer gleichen Region in einem Quartier leben oder in einem Haus so leben. Klar ist der Austausch wichtig, aber am Anfang würde ich behaupten, ist das eher hilfreich, wenn schon Leute da sind, die einem helfen können. Das war August 1978 und dann hat es, bis die Anmeldungen gemacht worden sind, reichte es mir, glaube ich, für 4-5 Monate noch in den Kindergarten zu gehen und wurde dann im April 79 eingeschult. Da ist so eine schwarze Box, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wie ich die Sprache gelernt habe. Wirklich, das ist wie so weg. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die Sprache nicht konnte. Also ich war plötzlich in der Primarschule und nicht in einer Fremdsprachschule und war eigentlich von Anfang an eine sehr gute Schülerin. Man kann das auch eine Streberin nennen, war ich. Und auch wenn meine Eltern selber keine Bildung genießen konnten, waren sie sehr bildungsaffin und haben uns Kinder sehr darin bestärkt, zur Schule zu gehen, gut zu werden und eben auch mit dieser Einstellung, wir wollen, dass ihr es mal besser habt. Ich war sehr, sehr neugierig. Ich habe schon sehr früh angefangen zu lesen. Ich kann mich erinnern, dass ich praktisch alle Grimm-Märchen auswendig konnte. Es war mal in der Primarschule, gab es mal im Kannenfeldpark hier in Basel so während den Sommerferien eine Kinderveranstaltung zu Märchen und ich weiß, dass ich Erste wurde, kannte alle Grimm-Märchen. Dann ab der 6., also nach der Primarschule, kam ich dann eben in die Realschule. Das ist heute, ist es nicht die unterste Stufe, Realschule, Sekundarschule, ich weiß jetzt auch nicht, das Stufe 1 oder 2, einfach die bessere. Genau, und da war ich dann schnell auch Klassenbeste und wollte eigentlich ins Gymnasium, obwohl ich noch keine klaren Bilder hatte, was Gymnasium bedeuten könnte. Aber es war mir immer klar, geprägt vielleicht auch von den amerikanischen Serien, ich wollte Rechtsanwältin werden und die Welt retten. Also Ungerechtigkeiten, das hat mich schon als Kind sehr bewegt und auch geprägt. Ich wollte immer in einer Welt leben, wo es allen Menschen gut geht. Und als dann die Gespräche stattfanden, eben geht es jetzt in eine Lehre oder ins Gymnasium, hat mein Klassenlehrer damals, und man muss es sich vorstellen, also meine Eltern konnten nicht Deutsch, gab es dieses Gespräch, ich habe das Gespräch übersetzen müssen, sagt mein Klassenlehrer, ja Güven, was willst du denn am Gymnasium? Mach doch die DMS 4, das war damals eine Schule, wo man Sozialarbeiterin später werden konnte oder Primarlehrerin. Mach doch die DMS 4, erlerne einen sozialen Beruf und hilf deinen Landsleuten. So hat er es formuliert. Es klingt mega klischiert, aber es war so. Ja, meine Eltern hatten dann gedacht, ja, was der Lehrer sagt, das muss ja stimmen, weil eben sie, für sie waren Lehrpersonen halbe Götter und haben gesagt, ja, mach doch das, wenn er das empfiehlt. Und ich meine, ich war 13, 14, also ich konnte auch nicht ganz nachvollziehen, was das bedeutet. Habe dann tatsächlich DMS4 angefangen, anstatt ans Gymnasium zu gehen. Aber man wird ja älter und weiser. In der DMS4 habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass ich die Matura machen will. Aber vernünftig wie ich bin, wollte ich es zuerst abschließen und danach ans Gymnasium gehen. Hier muss ich aber auch betonen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben dann tatsächlich einen Klassenlehrer hatte, der das Potenzial gesehen hat und mir auch gesagt hat, Güven, du gehörst nicht hierher. Ja, ich schätze ihn noch heute dafür, dass er mich bestärkt hat auf meinem Weg, weil solche Personen sind eben wichtig. Man kann wichtige Entscheidungen nicht im Alleingang machen. Wenn man irgendwo eine Bezugsperson hat, die einem noch bestärkt, hilft das immens. Dann habe ich die DMS4 abgeschlossen, habe dann das Gymnasium besucht, war dann halt 2 bis 3 Jahre älter als die anderen, hat mich auch nicht gestört. Ja, und dann habe ich die Matura tatsächlich ohne Probleme bestanden. Und genau, und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, weil ich ja die Welt retten wollte. Aber dann relativ schnell gemerkt habe, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Und hatte dann relativ schnell Mühe, weiterzumachen. Habe mich aber nicht getraut, aufzuhören, weil meine Eltern so unglaublich stolz darauf waren, dass es ihre Tochter geschafft hat. Und bin dann sehr lange immatrikuliert gewesen, bin aber nicht mal an die Vorlesungen. Und irgendwann musste ich es meinen Eltern eigentlich... Und da kommen wir wieder so, die Schichtproblematik ist ein Thema, auch wenn man an die Uni geht. Eben, ich habe dann mehrere Jobs gehabt. Ich habe dann plötzlich Angst gehabt, wenn ich so ein falsches Bild vom Studium hatte, was, wenn ich jetzt anderes wähle und wieder gar kein richtiges Bild davon habe, was es sein könnte, dass ich mich nicht getraut habe, weiter zu studieren, irgendwas anderes. Bin dann zufällig auf die PR-Branche gestoßen, habe mich dann blind beworben, bin damals dann auch eingestellt worden von einer kleinen PR-Agentur in Zürich. Und damals gab es ja die Fachhochschulen nicht und habe dann berufsbegleitend die PR-Ausbildung gemacht. Das war 1998 und seither bin ich eigentlich in der PR-Branche tätig. Genau, und Streber in der Schule, Streber auch als Arbeitnehmerin, das geht ja nicht einfach weg. Ich war immer sehr ehrgeizig, das muss ich sagen. Ich war getrieben von dem Gedanken, nicht zu diesem Klischee zu gehören, wo Schweizerinnen und Schweizer gerade von Frauen hatten, die aus der Türkei oder anderen Regionen kommen, ja, diese unterdrückten Frauen, diese oder Menschen, die von der Sozialhilfe leben. Ich wollte nie einem Klischee entsprechen. Das möchte ich noch heute nicht. Und eben weil ich auch noch fleißig und neugierig und alles war, bin ich natürlich mit dieser Einstellung auch relativ schnell weitergekommen beruflich. Und 2012 habe ich dann meine eigene Firma gegründet, mit einem sehr guten Freund von mir. 9 Jahre haben wir die Firma geführt und Anfang 2020 aufgehört. Nicht, weil die Firma nicht gut lief, sondern weil ich im Hinblick auf das Älterwerden wieder mehr Sicherheit haben wollte und wieder ein bisschen Geld in der Pensionskasse. Das war die Motivation, mich wieder anstellen zu lassen und bin jetzt seit 2 Jahren wieder in einer großen PR-Agentur tätig. Ich habe, sagen wir mal, den Aufstieg der rechten Szene und dem damit verbundenen Populismus eigentlich schon Anfang der 80er Jahre gespürt. Damals war die Schweizer Politik, also so habe ich es zumindest als Jugendlicher wahrgenommen, war ja geprägt von dieser Konsenskultur. Also wir haben nicht so eine Streitkultur in der Politik gehabt, wie wir es heute haben. Entsprechend habe ich mich immer, weil ich immer sehr ein politisch interessierter Mensch war, habe ich mich sehr stark mit der deutschen Politik auseinandergesetzt. Vielleicht auch, weil ich viele Verwandte in Deutschland habe. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Deutschland war, das war Anfang 80er Jahre, da wurde ich zum ersten Mal, wie hat man mich genannt? Kümmeltürkin, geh nach Hause. Weil in der Schweiz war ja immer alles, also war der Fremdenhass, nennen wir es mal, immer sehr subtil, nonverbal. Man hat das in Blicken gespürt damals, aber niemand hat sich wirklich, das kam erst viel später, so habe ich es zumindest in Erinnerung, das kam dann in den 90er Jahren. Aber in Deutschland habe ich zum ersten Mal gespürt, wow, die Menschen hassen mich. In the face, ohne irgendwie sich zu schämen, Kümmeltürken genannt zu werden, war für mich schon ein Schock. Und ich kann mich auch erinnern, das war ja die Kohl-Ära, dass damals, das war 83, das Rückkehrförderungsgesetz verabschiedet wurde. Man gab vor allem halt Menschen aus der Türkei, weil die größte Migrationsgruppe damals waren, bot man ca. 10.000 D-Mark Prämien an, damit sie das Land verlassen, für immer, ohne das eben. Und ich kann mich auch erinnern, dass einige Verwandte von uns von diesem Angebot Gebrauch gemacht hatten und zurückgingen. Hat nicht ganz so funktioniert, wie sich das die Kohl-Regierung damals vorgestellt hat. Aber schon dort, in Deutschland, hat man sehr stark den Fremdenhass gespürt. Und dann später habe ich angefangen, das Magazin Tempo zu lesen. Das war Mitte 80er Jahre und damals war es so ein Kultmagazin, hat sich sehr mit zeitgenössischen Themen auseinandergesetzt, auch immer so ein bisschen Blick in die Zukunft. Ich kann mich erinnern, da habe ich zum ersten Mal das Wort pädophil gehört. Und ich habe zum ersten Mal so richtiger großer Artikel über die Neonazi-Szene in Deutschland gelesen. Und entsprechend war ich nicht so überrascht, als Anfang 90er Jahre plötzlich diese Brandanschläge anfingen. Mölln, Solingen, da wurden ja mehrere türkischstämmige Menschen umgebracht. Und weil ich mich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hatte ich oft Angst. Also auch so Angst, dass ich oft geträumt habe, dass Neonazis mit Sturmgewehren in unsere Wohnung stürmen und uns alle umbringen, also die ganze Familie. Das ist so eine Zeit, die mich sehr, sehr belastet hat. Ich war mir dessen bewusst, dass in der Schweiz der Fremdenhass genauso in den Menschen lebt. Nur hat man sich damals in der Schweiz weniger getraut, das auszusprechen. Das kam später sehr intensiv, muss ich ehrlich sagen. Aber man hat es in den Augen gespürt, man hat es in Situationen gespürt, wie ich vorhin mit meinem Klassenlehrer beschrieben habe, gespürt. Also diese Form von Diskriminierung, die fand statt, auch wenn man mir nicht eben ins Gesicht sagte, du Kümmeltürken, geh zurück, wo du herkommst. Das war anders. Und das hat sich natürlich, würde ich mal jetzt so mit dem EWR-Abkommen oder die Abstimmung, da hat sich dann vieles geändert, als die SVP sehr stark mit dem Ausländerthema Politik angefangen hat zu machen. Und mit diesen Angriffen in Hoyerswerda oder in Rostock oder in Solingen, das war für mich ganz schlimm, das gebe ich zu. Also beschäftigt mich natürlich noch immer, wie eben auch die NSU-Mordserie, das geht nicht an einem einfach spurlos vorbei, weil man möchte ja verstehen, wie funktionieren diese Menschen, dass so viel Hass da ist, dass man sogar jemanden umbringen kann. Ich habe immer Antworten gesucht. Und das hat mich fast krank gemacht. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber ich war getrieben von der Suche nach einer Antwort. Wie können Menschen so sehr hassen, dass man sie umbringt? Ich habe irgendwann mal für mich gesagt, okay, das Schlimmste wäre ja, wenn du eine Antwort findest. Und seit ich mit diesem Gedanken lebe, geht's auch mir ein bisschen besser, weil wenn ich eine Antwort suche, dann rechtfertige ich irgendetwas, was nicht zu rechtfertigen ist. Deshalb, es war ein Prozess, ein langer Prozess, aber diese Zeit, 80er bis 90er Jahre, die waren für mich sehr intensiv in Bezug auf Fremdenhass, auf Hass gegen Türkinnen und Türken, insbesondere eben in Deutschland, weil es ist nun mal leider Realität, dass die meisten Menschen, die in Deutschland aufgrund von rassistischen Anschlägen ums Leben gekommen sind, halt schon Menschen aus der Türkei sind. Wenn wir jetzt wieder zurück in die 80er Jahre gehen, in der Zeit gab es auch Skinheads in Basel. Früher konnte man sie zumindest erkennen mit der Glatzer Bomberjacke und Springerstiefel. Die gibt's jetzt nicht. Heute sehen alle gleich aus. Es gibt den Hipster-Nazi und den Öko-Nazi. Man kann sie nicht so unterscheiden, aber die Skinheads waren auch ein Teil in Basel. Das vergisst man. Ich wurde auch schon blöd angequatscht von so einem Skinhead, weiß ich, am Marktplatz war das. Einmal wurde ich sogar angespuckt im Bus. Das fand ich da gibt's eben diese Ängste, die man nicht erklären kann, was in Solingen passiert, muss ja nicht mir passieren. Aber wenn ich im Bus sitze, mit meiner Mutter Türkisch spreche und vis-à-vis von mir ein Typ uns wirklich anschaut, als würde uns am liebsten umbringen und irgendwas herummurmelt. Und als wir aufgestanden sind, um auszusteigen, steht er auch auf, die Tür des Busses geht auf, er spuckt mir in den Nacken und rennt davon. Und jemanden anspucken ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, weil dann ist man nicht mehr wert als ein Stück Dreck. Das ist so, ja. Also die SVP hat hier sicher eine sehr große Rolle gespielt, weil Abstimmungen zur Begrenzung der Einwanderung, die gab es in der Schweiz schon immer. Aber erst mit der Minarett-Initiative, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde zum ersten Mal eine Initiative angenommen, die die ausländische Bevölkerung respektive die islamische Bevölkerung tangiert haben. Und obwohl ich ja eben überhaupt gar keine religiöse Person bin und noch dazu eine Alevitin bin, die keine Moschee besucht, war das schon ein großer Einschnitt. Und also ich finde schon, dass auch dann in der Bevölkerung viel mehr ausgesprochen wurde, Scheißtürke oder blöd angemacht. Das hat sicher definitiv zugenommen mit dieser Entwicklung. Aber sagen wir es mal so, je mehr diese Themen auch im öffentlichen Diskurs waren, umso selbstbewusster wurde ich im Hinblick auf die Tatsache, dass ich ein Teil dieser Gesellschaft bin. Die sollen so viel schreien, wie sie möchten. Die sollen so viel Politik machen auf dem Rücken von Menschen, die hier genauso arbeiten wie alle anderen auch. Ich habe besonders in dieser Zeit, würde ich sagen, das Selbstbewusstsein entwickelt, macht ihr nur so weiter, wir bleiben trotzdem. Also ich habe dann eher das für mich so gewandelt und gesagt, mein Gott, diese Energieverschwendung. Man könnte so viel Gutes machen, anstatt permanent irgendwelche Menschen zu diffamieren. Öffnet die Augen, an der Realität wird sich nichts ändern. Kommt hinzu, dass, was heißt denn schon in der Zwischenzeit, fremd sein? Schweizerin, Schweizer zu sein. Wir leben in einer so diversen Welt. Wir leben in einer so diversen Schweiz, wo über 40% der Kinder binational sind. Auf mich wirkt das wirklich so, hey, ja, ihr verschwendet eure Energie, weil an der Realität könnt ihr trotzdem nichts ändern. Die Gesellschaft ist komplexer, als ihr das sagt. Also ich finde schon, dass das Bewusstsein heute ein bisschen anders ist. Ich glaube, das hat eben schon mit der Diversität zu tun. Eben es ist extrem schwierig abzugrenzen, wer definiert wen, woher er kommt, wie er sich fühlt, wie sie sich fühlt. Ich finde, das lässt sich nicht einfach beantworten. Und gleichzeitig merke ich natürlich, ich bin 50, aber da wächst eine Generation heran. Also klar, ich muss auch, ich rede jetzt von der urbanen Gesellschaft. Die jungen Menschen von heute, die interessiert es nicht, woher wer kommt. Ich möchte vielleicht ein Beispiel anfügen, weil ich habe ja selber auch einen Sohn. Und da merke ich eben selber auch, wie wir alle nicht gefeilt sind, was Klischees anbelangt. Einmal, da war mein Sohn noch im Teenageralter, sagt er mir, er geht heute zu jemandem, der XY heißt. Dieser XY, ich wusste nicht, ob das ein Mädchenname oder ein Jungenname ist, habe ich gefragt, ich dachte, er hat ein Date. Und so habe ich gedacht, ist das ein Mädchen? Und er sagte, sicher nicht, das ist ein Junge. Und ich, aha, weil ich den Namen nicht verorten konnte, ich hatte keine Ahnung, woher kommt dieses Kind, habe ich gefragt, woher kommt er denn? Dann hat er mich verdutzt angeschaut und gesagt, hä? Also er wohnt in Binningen. Und dann habe ich gesagt, wow, ja, jetzt bin ich selber in die Falle getreten, woher kommst du? Und er wusste es tatsächlich nicht, weil der wohnt in Binningen und das reicht ihm. Und das finde ich wunderbar. Das finde ich auch gut, weil eben wir leben alle mit unseren Vorurteilen und wenn die durchbrochen werden, finde ich das großartig, weil eben ich würde nie sagen, ich habe ausgelernt in diesem Leben. Wie komplex eigentlich oder wie divers unsere Gesellschaft ist, zeigt sich ja in meiner eigenen privaten Situation. Das heißt, mein Sohn ist dunkelhäutig. Ich bin eine Frau, die in Ostanatolien auf die Welt kam. Und während es für mich ganz natürlich ist, dass mein Sohn ist, ist es für die Gesellschaft, und da meine ich meine eigene Community genauso, ja, ist das etwas, was man kaum glauben kann. Ich habe mal mit einem türkischstämmigen Mann, der notabene mit einer tschechischen Frau verheiratet war, habe ich mal ein Gespräch geführt. Ich habe ihn kurz vorher kennengelernt und mein Sohn war damals neben mir, also sehr klein noch. Und dann fragte er mich tatsächlich, ob ich das Kind adoptiert habe. Ja, meine Antwort war dann, hast du das Gefühl, ich bin Angelina Jolie? Nein, ich habe ihn selber gemacht. Das hat natürlich auch wieder mit diesen Klischees zu tun. Also ich bin eine Frau aus der türkischen Community, die ist unterdrückt, die darf nicht machen, was sie will. Also muss sie wahrscheinlich mit ihrem Cousin verheiratet sein. Das sind die Bilder, die Geschichten, die die Leute in ihren Köpfen haben. Zwangsverheiratet noch am besten, genau. Und wenn jetzt die Frau Güven mit einem Sohn kommt, der nicht so weiß ist wie ich und noch weniger weiß ist wie die Mehrheitsgesellschaft, dann kommen 1000 Fragezeichen, weil mir ist es offenbar nicht erlaubt, ein Kind zu haben, das so aussieht wie mein wunderbarer Sohn. Mein Sohn, nennen wir ihn mal einen Afro-Türken, der ist hier geboren, der ist hier aufgewachsen, der ist zwar jetzt in der Türkei, um Türkisch zu lernen, aber er würde nie in seinem Leben hinterfragen, dass er hergehört. Und das sage ich wirklich auch allen, die immer noch das Gefühl haben, die Schweiz gehört nur den Schweizerinnen und Schweizern. Nein, echt, es ist sinnlos, darüber zu reden. Wir werden nicht gehen, weil wir gar keinen anderen Ort haben, um hinzugehen. Wir gehören hierher und basta. Und das, finde ich, lieben die jungen Menschen heute extrem gut. Da bewundere ich sie, weil wir müssen uns immer rechtfertigen, aber die machen es nicht und das finde ich unglaublich toll. Weil Migration, das ist ein Teil der Menschheitsgeschichte. Jetzt so zu tun, als hätten wir das erfunden und in die Schweiz gebracht, das ist ja absurd. Und wenn ich jetzt wieder zurückblicke, tatsächlich waren wir ja geprägt von dieser Idee, ja, nur dankbar sein, weil wenn ich in meinem ostanatolischen Dorf geblieben wäre, hätte ich ja vielleicht nicht einmal eine so tolle Eigentumswohnung gehabt. Nein, es tut mir leid, aber das ist jetzt halt nicht meine Realität geworden. Meine Realität hat sich anders entwickelt, wie auch viele Schweizerinnen und Schweizer, die im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind. Also wenn die Akzeptanz da wäre, dass auch die Schweiz ein Einwanderungsland ist, dann wäre die Situation viel einfacher. Ich finde, man muss nicht dankbar sein, weil mir wurde ja auch nichts geschenkt, also auch vielen anderen nicht, aber auch Schweizerinnen und Schweizer nicht. Wir versuchen unser Leben so zu bewältigen, wie sie ist, und da finde ich, muss man nicht, weil das Dankbarsein hat ja auch sowas Devotes. Das heißt, ich bin der große Gönner und ich schenke dir und du halt mal die Klappe. Und ich möchte hier vielleicht noch ein Beispiel auch aus meiner Kindheit erzählen, von wegen Dankbarkeit. Ich kann mich erinnern, als ich 10 war, war meine beste Freundin eine Italienerin. Ihre Eltern durften ihre Kinder nicht in die Schweiz bringen. Also sie war am Anfang irgendwie in Italien bei den Großeltern. Man hat sie dann in die Schweiz gebracht, weil ihnen aber das nicht erlaubt war, hat man sie bei Verwandten in Frankreich, in Saint-Louis, versteckt, das Kind, damit die Schweizer Behörden eben nicht merken, dass sie ein Kind haben. Ist das eine Situation, wo man dankbar sein sollte? Die Schweiz hat so unglaublich profitiert von der Migration, wirtschaftlich so unglaublich profitiert. Ich finde, weder die eine Seite noch die andere Seite müsste dankbar sein. Es ist einfach mal eine Realität, eine Tatsache, ein Fakt. Akzeptieren wir es doch so. Aber wir wurden tatsächlich so sozialisiert, wir müssen dankbar sein. Und sich daraus zu emanzipieren, war natürlich auch ein Prozess. Und dieser Prozess wurde dann nicht innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen. Aber heute bin ich definitiv nicht dankbar. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch die Generation, die ohne Integrationsmaßnahmen sich integriert hat. Also in meiner Kindheit, in meiner Jugend gab es ja solche Maßnahmen gar nicht. Was ist dann Integration? Diese Frage stelle ich mir eben schon, weil wir hatten kürzlich eine Diskussion unter Freundinnen und da sagte eine, dass sie sich extrem nerve ab den Expats, weil die ja nichts machen, die engagieren sich nicht im Quartier. Und dann habe ich gesagt, muss man das? Engagieren sich alle deine Schweizer Freundinnen und Freundinnen im Quartier? Was nervt dich denn genau? Ich merke, im Kleinen, in meinem Alltag funktioniert so viel gut und frage mich, warum denn das immer problematisiert wird. Das habe ich ja auch lang in der Integrationspolitik immer so ein bisschen kritisiert, dass man eben dieses Defizitorientierte, die müssen Deutsch lernen, die müssen arbeiten, die müssen integriert werden. So entstand ein Bild von einer Migrationsgesellschaft, die eigentlich nichts kann. Natürlich braucht es Maßnahmen zur Integration von Menschen, die nicht den Zugang zur Bildung, zur Wirtschaft, zur sozialen Teilhabe haben. Das ist wichtig. Aber diese einseitige Auseinandersetzung von diesen armen Migrantinnen und Migranten, das war auch nicht sehr fördernd. Also es war gut gemeint, aber man hat dann alle anderen ausgeklammert, die eben schon einen Alltag hier leben, indem sie zur Schule gehen, indem sie studieren, indem sie einen guten Job machen. Ja, und wenn man die Schweiz als Einwanderungsland anschauen würde, würde man auch das, was wir hier leisten, besser wertschätzen. Ich wollte ja auch dieses Gespräch nicht, muss ich ja gestehen, weil ich habe immer das Gefühl, eben, ich muss immer über diese Migrationsbiografie sprechen und eigentlich nervt's mich und ich frage mich, ja, bin ich nicht mehr und warum muss ich das auch nach 44 Jahren erzählen? Eben die Geschichten wiederholen sich ja. Ich habe ja nicht eine exklusive Migrationsbiografie. aber dann bin ich ja doch froh, wenn man sie hört. Ich kann ja die Arbeit nicht immer den anderen überlassen. Also insofern waren die anderen wahrscheinlich ein bisschen noch mutiger und gewagter als ich, weil ich merke schon, eigentlich finde ich, wäre es jetzt mal an der Zeit, wenn man die Geschichten kennt, wenn man auch weiß, dass wir eben eine ganz andere kollektive Geschichte haben als die Mehrheitsgesellschaft und dass man das nach 44 Jahren in der Schweiz nicht immer wieder erzählen muss. Das ist das, was ich ein bisschen traurig finde, eben dass das offenbar immer noch nicht den Leuten bewusst ist, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir nicht gekommen sind, um wieder zurückzugehen. Ja, das ist für mich manchmal wirklich schwierig, diese Gratwanderung, wie viel will ich wieder preisgeben von mir, damit andere wissen, wie wir gelebt haben, wie wir es erfahren haben, weil ich finde, ja, die Personen, die sich informieren könnten, würden all die Informationen bereits finden und dann wäre dieses Gespräch auch obsolet. Aber ich möchte trotzdem noch kurz erwähnen, ich weiß, es tönt jetzt eben alles so sehr negativ. Mein Leben sind ja nicht diese negativen Erfahrungen, die wir jetzt hier besprechen. Mein Leben in der Schweiz finde ich unglaublich toll, unglaublich inspirierend. Ich habe so viele tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt, die ich nicht missen möchte. Also ich möchte nicht, dass ein Bild entsteht von dieser frustrierten Frau Köss, die nur motzen kann und die sich auch jetzt inszeniert als Opfer. Das bin ich nicht. Also das möchte ich noch vielleicht betonen. Und ich sehe in der Zwischenzeit, muss ich auch betonen, in einer globalisierten Welt kann man auch den Populismus nicht national beurteilen. Also wenn ich hier Diskriminierungserfahrungen habe und immer noch mache, dann muss ich ehrlich sagen, ich kann mich wehren, ich beherrsche die Sprache, also ich habe die Ressourcen, aber ich sage dann eben nicht, das ist ein spezifisches Problem, das wir in der Schweiz haben, das ist ein spezifisches Problem, sondern es ist ein globales Problem. Und wir müssen in einer globalisierten Welt lernen, miteinander besser auszukommen, weil ja, anders geht's gar nicht.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.